Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, mein lieber Markus, herzlich willkommen wieder in der Kölner Innenstadt, wieder zu unserer 6. Folge jetzt von Pfeffer und Salz.
Ja, hallo Thomas.
Hallo, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Börsen reagieren. Da werden wir heute auch drüber sprechen. Ihr könnt uns übrigens auch mailen. Ich sag nochmal die E-Mail-Adresse, die ist pfefferundsalzpodcast@gmail.com. Also Pfeffer und Salz Podcast, ein Wort. @gmail.com, also die Google-Adresse. Wenn ihr Fragen habt an Markus oder sagt, sprecht doch mal bitte über dieses und jenes Thema, dann schreibt uns. Wir haben neulich den Wunsch bekommen, nicht per E-Mail, sondern persönlich über das Thema Wasserstoff zu sprechen. Das werden wir in absehbarer Zeit angehen, Markus.
Ja, nächste Runde, oder?
Ja, können wir machen. Die letzte Folge haben wir natürlich auch über das Börsengeschehen gesprochen und wir haben über Crash-Propheten gesprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Deine These war, die Analyse, erstmal das, was die Crash-Propheten annehmen, wie sie die Dinge lesen, ist erstmal gar nicht falsch. Die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, sind die falschen. Also wir laufen nicht in einen Systemcrash hinein, deiner Ansicht nach.
Kein Systemcrash, keine Hyperinflation.
Und auch keine überbordende Inflation, weil man ja immer sagt, je höher die Geldmenge, desto schneller kommt die Inflation. Aber das ist eine Rechnung, die, wenn man alle Parameter zusammenzählt, so einfach gar nicht mehr gilt.
Ja, also die auch Bundesbank bzw. EZB spricht ja auch von Immunisierung dieser ausufernden Geldmenge. Man muss sich nur im Hinterkopf nochmal halten, wenn jetzt hier im Moment die EZB bzw. die Bundesbank für die deutschen Anleihen Staatsanleihen aufkauft und damit frisches Geld generiert, dann hat es ja dafür einen Verkäufer gegeben. Das heißt, der Verkäufer der Staatsanleihe tauscht die Anleihe gegen Geld. Wir haben also insofern keine direkte Vermehrung des Geldes. Er tauscht nur Liquidität. Insofern ist so diese rein quantitative Annahme der Inflation, mehr Geldmenge gleich mehr Inflation, die wirkt so nicht, was wir auch schon seit 2008 so sehen. Also alles mit sehr großer Vorsicht zu sehen. Wie beim letzten Mal auch gesagt haben, Inflation könnte auf uns zukommen, aber wenn, dann im niedrigen einstelligen Bereich.
Mhm. Und heute wollen wir darüber sprechen, zum Abschluss dieses Podcasts, was du jetzt als Vermögensverwalter, was bleibt uns denn dann angesichts der Analyse, die wir jetzt mal in den letzten Sendungen getroffen haben, wo legen wir Geld an?
Ja. So, Anlageklassen?
Ja, welche Anlageklassen, genau. Warum haben die Börsen reagiert, Markus? Wie ist der Stand? Wir haben heute, ich sag mal das Datum, den 20. Juli, durchaus ein interessantes Datum. Als du reinkamst, hast du direkt zu mir gesagt, ja, und da gucken wir mal, wie das da in der EU, wie die sich einigen, ob die sich einigen. Da geht's ja darum, um die europäischen Hilfsfonds und wie das politisch gehandhabt wird. Da gibt's, das war zu erwarten, ganz unterschiedliche Meinungen.
Ne? Ja. Also ja, das ist das Ereignis. Vielleicht in den Medien so ein bisschen nicht allzu sehr oder nicht mit dem gebührenden Anteil im Vordergrund stehend, ist das aber wirklich eine ganz relevante Sache. Denn wenn die sich heute einigen sollten, unsere alte These von vor zwei Runden, die wir gehabt haben, dann gibt das auch der politischen Stabilität in der Währungsunion nochmal eine neue Dynamik. Und insofern sehen wir bereits seit einigen Tagen ein Anziehen des Euro-Dollar-Umtauschverhältnisses. Wir sehen aber auch ein Anziehen des Goldpreises. Also ein ganz wichtiges Ereignis. Wenn das jetzt heute nicht klappen sollte und eher, sagen wir mal, aufgrund der Holländer oder der Österreicher dann sogar platzen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber wenn das passieren sollte, könnte das sicherlich auch zu einem nochmal Gewinnmitnahmenphase an den Märkten führen. Also da müsste man sich darauf vorbereiten.
Wie ist im Augenblick ruhig? Du sprichst immer von einer Seitwärtsbewegung. Das bedeutet konkret, es bleibt mehr oder minder, wie es ist, mit geringen Schwankungen.
Wir sind das jetzt seit zwei, drei Wochen in dieser etwas größeren Seitwärtsbewegung, auch jetzt heute wieder mal in der Richtung 13.000 unterwegs, seit den letzten oder in der letzten zwei Wochen irgendwas um die 2-2,5% angestiegen per Saldo, aber alles in dieser großen Seitwärtsbewegung. Diese 13.000 ist jetzt natürlich auch so eine Big Figure. Da gucken jetzt alle drauf, wenn das jetzt heute Nachmittag klappen sollte oder heute Abend. Mit einer Einigung könnte das durchaus auch ein Punkt sein, wo der Markt dann mal mit etwas mehr Schwung über die 13.000 geht und das könnte neue Impulse setzen. Also eine sehr interessante Situation im Moment.
Ich möchte nur noch mal zum Verständnis, diese 13.000 ist der Wert, auf DAX, dem die Kurse waren, ja, der DAX-Wert, bevor die Corona-Probleme losgingen.
Ja, das, richtig? Das sind noch ein paar hundert Punkte höher, aber per Saldo sind wir in dieser Gegend
jetzt. Okay, okay, okay. Also, ich weiß nicht, ob man die Autos jetzt gehört hat, aber das ist in der Innenstadt von Köln passiert. Das
gehört dazu.
So, es gibt in den USA eigentlich furchtbare Neuigkeiten, wenn man mal guckt, die Neuinfektionen mit Corona. Das heißt, Trump, wie alle anderen Länder, die von Populisten, und ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als einen solchen, regiert werden, haben die Lage nicht im Griff. Und das wirkt sich aus. Wie wirkt sich das aus in den USA?
Ja, also über 69.000 Neuinfizierte jetzt hier vor ein paar Tagen. Die Zahlen stagnieren so ein wenig auf diesem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist schon sehr beunruhigend und in letzter Konsequenz war das auch jetzt in dieser Seitwärtsphase für so ein 2-3-Tages-Event auch mal wieder für kleinere Gewinnmitnahmen anders, nämlich dieser Teil-Shutdown, den wir in Kalifornien jetzt mitbekommen haben. Mhm. Also man sieht, die Amerikaner oder das USA hat diese erste Welle nie richtig abschließen können und ist eher in einer neuen Dynamik. Ob man daraus eine zweite Welle ableitet, ist ein anderes Paar Schuh. Ich hoffe jetzt sehr, dass in den nächsten Tagen oder in den nächsten 1-2 Wochen wir da eine gewisse Beruhigung in dieser Zunahme der Dynamik sehen, sodass sich das Thema, da hätten wir so ein wenig abflachen könnte.
Aber wollen wir auch mal zu positiven Dingen gucken? In Italien gibt es sehr, sehr gute Neuigkeiten. Neuigkeiten, die eigentlich niemand auf dem Schirm hatte in diesem Maße, oder?
Ja, ja, wir hatten die Industrieproduktion, die war jetzt hier mit plus 42% überraschend hoch angestiegen prozentual. Erwartet waren 23%, 42 kam, also ein deutliches Lebenszeichen. Sehr, sehr erfreulich. Also man sieht, es ist noch nicht aller Tage Abend in Italien.
Aber wie kann das sein, dass das keiner vorhersehen kann, dass das so ist? Was ist da passiert? Was glaubst du?
Man muss im Hinterkopf halten. Also es waren ja positive Zahlen, also prozentuale Zahlen erwartet. Aber das ist natürlich auch ein enormer Basiseffekt, den wir jetzt haben. Also dieser Absturz, den wir erlebt haben, der war so enorm, dass dann da auch die Zuwachsraten dann manchmal auch sehr überraschende Größenordnungen annehmen können. Ich würde es jetzt nicht überinterpretieren. Es ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Es zeigt, dass sich hier auch eine Erholung in der italienischen Wirtschaft abspiegelt, so wie wir sie jetzt auch in den anderen Volkswirtschaften gesehen haben. Allen voran ganz, ganz früh auch China, wo wir die ersten, sagen wir mal, Wiederbelebungszeichen da gesehen haben. Aber diese prozentuale Größenordnung darf man jetzt nicht überbewerten.
Okay.
Wir kommen langsam. Langsam kommen wir jetzt auch wieder in eine Phase hinein, wo sowohl die Gewinnschätzungen der Unternehmen als auch die Wachstumszahlen jetzt hier in den Volkswirtschaften dann auch eine stabilere Größe bekommen werden. Im Moment ist diese Fluktuation sehr hoch. Geht in die richtige Richtung? Ja, ich würde es aber von der prozentualen Größe nicht überbewerten.
Okay, dann bleiben wir mal in Europa, gucken nach Frankreich. Auch da gibt es wieder Stress mit den USA. Was hat es damit auf sich?
Ja, also es ist das alte Thema, was wir jetzt auch öfters aufgegriffen haben. Trump in diesem jetzt ja Vorwahlkampf, in dem er sich befindet und auch unter dem Eindruck dieser schlechten Umfrageergebnisse aus seiner Perspektive, ist natürlich jetzt auch um sich am Beißen und am Kratzen. Wir hatten ja in Frankreich, Hintergrund ist diese Digitalsteuer. Und es war ja eigentlich angestrebt, dass man das international auf die Reihe bekommt. Die Verhandlungen dazu wurden aber letztendlich auch unter Corona waren ergebnislos erstmal vertagt worden. Die Franzosen preschten dann vor und bekamen dann direkt dann hier von den Amerikanern da die entsprechende Antwort. Also in letzter Konsequenz reden wir hier von ca. 25% auf 1,3 Milliarden US-Dollar, also ein großer Event, allerdings für 180 Tage ausgesetzt. Das heißt, man hat jetzt also die ganz große Keule ausgepackt, droht damit ganz offen und gibt das Ganze für 180 Tage jetzt nochmal in eine Art Warteposition und dann hofft man, dass in dieser Phase man dann dort doch zu irgendeinem Übereinkunft kommen werden kann.
Ich erinnere mich an die Zeit, Markus, bevor Donald Trump gewählt wurde. Da sagtest du, dass die Börsen durchaus da erstmal positiv drauf reagieren würden, weil er natürlich von Steuersenkungen sprach und also vieles mit dieser America First Ideologie vieles vereinfacht hat und dann einfach ihn Rasenmäher auch durch bestimmte, wie er nennt, Deals gegangen ist. Also wie sieht denn die Börse das jetzt aus? Ist es so, dass die Börse nach Joe Biden und nach Stabilität schreit oder ist die Börse durchaus immer noch auf Trump-Kurs.
Ja gut, ich meine, bei Joe Biden ist eins, was am ehesten immer wieder genannt wird, dass er Teile der Steuerreform rückgängig machen werden wird.
Das ist also, ja erstmal schlecht. Also, oder sagen wir mal so, man könnte sagen, also es gibt mehr Steuern, also, oder?
Ja, also aus Unternehmerperspektive wäre das eher ein Nachteil. Insofern wird die Börse das auch mit einem sehr wachsamen Auge weiter beobachten.
Politisch ist es dennoch, nur dass wir das mal einmal klar sagen, sehr, sehr geboten, das tatsächlich zu machen, oder? Also es gibt gute, bleiben wir mal neutral, es gibt gute politische Argumente, das rückgängig zu machen, zumindest in Teilen.
Ja, es gibt politische Argumente, keine Frage. Ungleichgewicht arm-reich ist ja alles ein Dauerbrenner, auch in den Medien. Mhm. Interessant wird es sein, ob, also ich muss dazu sagen, ich habe gestern auf NTV, glaube ich, war das gewesen, ja. Ich habe den Namen wieder vergessen, ein Wissenschaftler, der anhand von ökonomischen Daten, aber auch von Umfrageergebnissen etc. Die amerikanischen Wahlen vorhersagt und dann in seinem, Klammer auf, Backtest, Klammer zu, bis dato die meisten amerikanischen Wahlen, also fast alle, vom Ausgang her richtig vorhergesagt hat. Und das fand ich jetzt interessant. Da war dann auch die Überschrift drüber, mit 91%iger Sicherheit wird Donald Trump nochmals gewinnen.
Nicht dein Ernst?
Ja, ja, ja. Also das, mein Kollege heute Morgen meinte schon, na ja, das war wieder mal reißerisch aufgemacht, das schaffen sie nicht in die Medien rein. Aber ich fand das war also erstmal sehr überraschend für mich. Also man darf das jetzt nicht sozusagen Donald Trump von vornherein abschreiben, aber am Ende des Tages ist zu befürchten, dass mit einem Joe Biden auch gewisse Gelder aus Amerika abfließen werden können.
Ja, das sagtest du schon,
unser
nach
Thema
Europa kommen. Ne?
Durchaus möglich, dass, wir sprachen ja eben eingangs schon davon, durchaus möglich, dass diese Festigkeit des Euros, die wir in den letzten 2-3 Wochen schon beobachten können, auch heute, dass die nicht nur mit dieser zunehmenden politischen Stabilität, so denn dann die Entscheidung heute auch in diese Richtung geht, sondern auch durchaus auch damit zusammenhängen kann, dass wir hier in Europa, dass in Amerika da sich Leute bereits schon anfangen zu positionieren.
Ich schaue ja immer gerne, sagt dir der Name Nate Silver etwas? Das ist ein Statistiker, ein Empiriker und das ist einer der besten in den USA. Der hat eine sehr interessante Seite. Ich werde die mal verlinken in den Shownotes. 538 Projects. Und er war damals auch einer von den wenigen, die aufgrund von der Analyse von statistischen Daten auch den Wahlsieg von Donald Trump vorhergesagt haben, wo alle Meinungsforschungsinstitute Hillary Clinton vorne gesehen haben.
Ja.
Und er ist sich der Ansicht, also das ist 2-3 Wochen alt, als ich das las. Er geht wissenschaftlich vor, empirisch, statistisch und analysiert die Umfragen, die Tageszeitungen regional, also Land auf, Land ab, dann tun und guckt sich dann auch die Methoden an und zieht daraus seine Rückschlüsse. Und er sagt, dass der Vorsprung, den Biden jetzt hat, ein substanziell anderer ist, als der, den Hillary Clinton hatte. Und deswegen ist seine These schon so, dass Joe Biden vorne ist. Aber, also auch vorne sein wird, so muss man sagen, dass er jetzt vorne ist, wissen wir ja, auch vorne sein wird. Aber es gibt ja immer auch noch so Überraschungsmomente, die keiner von uns vorhersehen kann und die auch keine Statistik vorhersehen kann. Das wissen wir nicht.
Also ja, wobei wichtig, glaube ich, ist da auch der Punkt, dass in den Swing States Joe Biden auch vorne liegt, ist eine Sache, die, also nachdem ich das da gestern gelesen habe, wo ich eigentlich sehr überrascht wäre, wenn sich das jetzt hier noch großartig umdrehen würde. Mhm. Also ich denke mal, auch die Reaktionen von Trump deuten darauf hin, dass er sich wohl sehr wohl bewusst ist,
dass es schon Rückzugsgefechte sind. Ja, ja. Hab den Eindruck. Es ist noch willkürlicher, als es eh schon war. Never Fight Against the Central Bank haben wir diese Ausgabe von Pfeffer und Salz genannt. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hatte eine Sitzung. Nichts Neues, ne? Das alles war...
Ja, nichts Neues. Interessant war eine Aussage, dass eben dieses laufende PEP-Programm, das ist dieses 150 Milliarden Aufkaufprogramm, dass das eben nicht vorzeitig beendet wird, dass es voll ausgenutzt wird etc. Also nochmals beruhigende Aussagen seitens der EZB, dass eben alles hier so weiterläuft wie bis dato. Dann sind dementsprechend auch schon direkt die italienischen langfristigen Renditen wieder zurückgegangen. Also per Saldo nichts Neues, aber nochmal so ein bisschen Labsal für die gedopten Finanzmarktteilnehmerseelen.
Mhm. Dann schauen wir nochmal, warum die Börsen reagiert haben in China. Unfassbar wichtiger Markt, auf dem Weg noch wichtiger zu werden. Wie ist die Situation dort?
Ja gut, also wir haben jetzt hier aus Amerika jetzt auch die Nachrichten bekommen, dass ab August, meine ich, ist das, dürfen US-Behörden keine Geschäfte mehr mit bestimmten Unternehmen aus China machen. Und dementsprechend muss das auch sichergestellt werden. Und dementsprechend ist diese Auswirkung zum Beispiel auch auf Japan, wo jetzt auch viele Unternehmen schon ihre Prozesse umändern und umstellen, weg mit den Vorprodukten aus China, damit sie noch in Amerika verkaufen dürfen. Mhm. Also diese kontinuierliche, zunehmende restriktive Haltung der Amerikaner gegenüber China. Übrigens, das muss sich auch bei einem Joe Biden nicht groß ändern. Diese zunehmende restriktivere Haltung, vor allen Dingen nach Hongkong, das hat da nochmal einen ganz wesentlichen Impetus gegeben, diese zunehmende restriktive, die wird immer weiter ausgebaut. Also
ist ja auch eine interessante Frage mit Hongkong. Also jetzt und so wie wir sozialisiert sind, würden wir natürlich sagen, auch vor dem Hintergrund der Geschichte von Hongkong, das geht ja gar nicht. Aber man kann natürlich jetzt nicht, und deswegen merkt man auch, wie vorsichtig die Äußerungen auch deutscher Politiker sind, auch gerade aus dem Auswärtigen Amt. Also sehr behutsam, sehr bedächtig, aber schon auch immer mit dem Kritik, dass das natürlich alles nicht so gern gesehen ist. Und man kann natürlich jetzt nicht alles abbrechen. Das ist wahrscheinlich auch klar, aber
also da sind die Amerikaner natürlich in einer besseren, in Anführungsstrichen, Position.
Ja,
Europa
klar.
Ist da halt eben äußerst vorsichtig. Nicht? Mhm. Ein großer Absatzmarkt wie China, da ist man natürlich vorsichtig. Ne?
China und USA, wie ist da mit dem Handelsstreit? Hat sich da nochmal was getan?
Nein, da hat sich jetzt erstmal nichts getan. Im Rahmen von Corona konnte China seine zugemachten Aussagen oder Zusagen im Abnahme von amerikanischen Produkten so jetzt nicht ganz erfüllen. Das gab ja auch so ein bisschen Raum für Irritationen, aber ist halt auch mit Corona zu entschuldigen. Insofern gibt es da jetzt erstmal nichts Neues. Aber dieses Drumherum, so wie auch jetzt gerade diese Restriktionen bezüglich jetzt hier der Unternehmen, diese ganze Diskussion um Huawei, 5G und die Vorprodukte, was ja auch in Europa äußerst heterogen diskutiert wird, zeigt schon auf, dass dieser Pfad, auf den sich da USA und China seit diesem ersten Phase-Deal bewegt haben, das wird immer steiler und immer mehr Klippen und immer mehr Steine tauchen auf. Also das ist auch für mich das große Damoklesschwert. Weil, wie gesagt, auch bei einem Joe Biden dürfte diese restriktive Haltung der Amerikaner gegenüber China nicht aufhören.
Das ist ein hochinteressantes Thema, was die Netze angeht und den 5G-Ausbau. Und da sind natürlich auch die, die wirklich technisch drin sind. Es gibt einen Podcast von der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort gibt es eine Ausgabe, die haben sich da sehr intensiv mit zwei Netzexperten drüber unterhalten. A, ist die Materie natürlich sehr kompliziert als Außenstehender, aber es klingt dann schon an, dass das schon, also dass da tendenziell man da nicht gerne Huawei sehen möchte in dieser Geschichte, aus Gründen.
Ja, also, aber scheinbar muss an der Technik doch was dran sein, die Huawei eben halt bietet. Denn ich meine, wir haben ja hier in Europa mit Ericsson und mit Nokia ja auch zwei Netzwerktechniker, Unternehmen, die in diesem Bereich sind, die 5G auch darstellen können. Und da passiert nicht recht viel. Mhm. Also es muss schon einen gehörigen technologischen Unterschied geben zwischen Huawei und dem Rest der Welt sozusagen.
Dann lass uns abschließend noch in unserem Blog, warum die Börsen reagiert haben, noch einmal nach Russland gucken, Markus. Das tun wir sehr selten. Du sagtest, da sind Kürzungen in Russland. Ja. Also Russland geht es nicht gut, obwohl Putin sich ja durch er hat einfach die Verfassung umformuliert und kann jetzt quasi die nächsten 35 Jahre Chef des Landes bleiben. Aber finanziell läuft gerade nicht gut, richtig?
Ja gut, ich meine, interessant fand ich, dass jetzt da auch Haushaltskürzungen schon eingeplant sind für in 1 bis 2 Jahren. Das zeigt halt eben nur auf, dass auch die Kreditaufnahme der gesamten Staaten in diesem Jahr richtigerweise und notwendigerweise wegen Corona, irgendwie muss da auch eine Rückführung stattfinden und die kommt nicht aus dem Nichts. Wir sprachen beim letzten Mal ja auch über die schwarze Null hier in Deutschland, die wir jetzt der BAW, also dieses Jahr, nächstes Jahr erstmal aufgegeben haben, richtigerweise, glücklicherweise. Aber irgendwie, irgendwo werden auch zum Beispiel das, was heute diskutiert wird, die 750 Milliarden, wo ja ein großer Teil Höhe schwankt ja im Moment, da auch als nicht rückzahlbare Subventionen dann kommen sollen. Das Geld muss irgendwoher kommen. Also wir werden uns auch damit befassen müssen, dass in vielleicht 2 Jahren plus auch bei uns Haushaltskürzungen auf die Agenda kommen werden. Auch ein Punkt, weswegen eine überbordende Inflation so nicht zu befürchten ist.
Okay. Also wir haben den 12. Juli. Und wir wissen, dass es bei den Chefs der EU-Regierungschefs um die Wiederaufbaufonds geht und wie damit politisch umzugehen ist. Wir wissen aber Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, am frühen Nachmittag nicht, wie der Stand der Dinge ist.
Prinzip Hoffnung.
So, Markus, ich gucke jetzt auf die Uhr und ich hoffe, du bist einverstanden, wenn wir die Sendung an dieser Stelle mal unterbrechen wegen Sommerurlaub, der für mich bevorsteht und ich werde ein bisschen unterwegs sein mit der Familie. Wir machen hier mal beim Aktuellen eine Pause und sagen, das ist unsere Ausgabe für heute.
Alles klar.
Und dann sagen wir vielen Dank bis hierhin und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Okay. Wunderbar, Thomas. Bis dann.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.